Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Jetzt kommen die Nachrichten. Wir haben heute den 22.07. und am gestrigen Tage, ungefähr 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, hat Joe Biden, noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, bekannt gegeben, nicht erneut als Präsident zu kandidieren für die Demokraten. Und dieses Thema dominiert natürlich die Nachrichten, dominiert natürlich die Medien. Und ich habe euch aus allen möglichen Richtungen, aus allen möglichen Perspektiven mal was zusammengestellt, das heute aber logischerweise den Diskurs bestimmt. Wir fangen an. Sowas geht nur in Demokratien. Ja, es ist gut, dass Joe Biden aus freien Stücken auf die Präsidentschaftskandidatur verzichtet. Ja, aber es ist zu spät. Seine Partei hat zuvor versagt. Kamala Harris ist keine gute Kandidatin. Die Eliten machen wieder alles unter sich aus. Die wackelige US-Demokratie wird davon auch nicht stabiler. All diese Abers treffen zu. Sie sind der Reflex einer kritischen Öffentlichkeit, die daran gewöhnt ist, jedes politische Ereignis sofort zu hinterfragen, Verantwortliche auszumachen und über seine Konsequenzen zu spekulieren. Doch bevor wir wieder voreilig abtauchen in diese Abers, in das politiktaktische Klein-Klein, in welches Swing States, welche demokratischen Kandidaten, welche Wählergruppen ansprechen, wie Donald Trump jeweils reagiert, bleiben wir doch noch einen Moment beim Jahr. Versuchen wir kurz zu würdigen, was an diesem Sonntag passiert ist. Der mächtigste Mensch der Welt verzichtet freiwillig auf die Chance, seine Macht zu behalten. Das ist spektakulär und in dieser Form nur in Demokratien möglich. Bei Social Media entstand noch am Sonntagabend, ein schöner kleiner Witz. Zu sehen sind darauf Wladimir Putin, Xi Jinping, wie sie per Telefon über Bidens Rückzug informiert werden. Mit der Bildunterschrift, Zitat, das verstehe ich nicht. Was soll zurücktreten heißen? Zitat Ende. Machtverzicht ist in autoritären Systemen nahezu unmöglich. Für Diktatoren ist es ein Fremdwort. Putin, Xi, Erdogan und all die anderen könnten schon deshalb nicht einfach in Rente gehen, weil nur die Macht sie schützt vor der Revanche ihrer Opfer. Vor Anklagen und Verfolgung. Sie sind Gefangene ihrer Macht. Um jeden Preis müssen sie sich an ihre Rolle klammern. Mit all den Unterdrückungs- und Machtsicherungsmaßnahmen, die dazugehören, weil sie ihre Rolle nicht verlassen können, ohne sich selbst zu gefährden. Wie anders verhält es sich dagegen bei Joe Biden? Schon im Moment seines Verzichts wird hinter der Rolle, die er ablegt, der eigentliche Mensch sichtbar. Am Sonntag tauchten in Fernsehbeitragen und bei Social Media sofort die alten Bilder und Geschichten wieder auf. Wie Biden kurz nach seiner ersten Wahl in den Kongress seine Frau und seine Tochter verliert. Wie später ein weiterer der Söhne stirbt. Auf einmal war da mehr Platz für Mitgefühl. Das präsidiale Stottern ist nicht mehr das zumutbare Handicap eines Staatslenkers, sondern die rührende Schwäche eines Mitmenschen. Joe Biden wird wieder ein freier Mann. Es ist also ein Glück, dass sich in Demokratien Amt und Person wieder voneinander trennen können. Erst so werden friedliche Machtübergänge überhaupt erst möglich. Aber es ist wirklich schon ein Grund zum Feiern, dass die USA etwas hinbekommen, woran Russland und China scheitern? Ja, das ist es. Denn friedliche Machtübergaben sind nicht die Regel. Ein Hinweis darauf gibt die Studie eines renommierten Demokratieforschers überhaupt, Adam Przewoski. Der hat vor einiger Zeit untersucht, wann und wo es auf der Welt von 1788 bis 2014 friedliche Machtübergaben durch Wahlen gab. Sein Ergebnis? In 68 Ländern war das noch kein einziges Mal der Fall. In vielen anderen erst wenige Male. Was uns gerade so normal erscheint, nennt Przewoski eine seltene und recht neue Praxis. Biden wurde zwar nicht abgewählt, er zieht schon vorher zurück. Aber auch hier handelt es sich um eine friedliche Übergabe zur nächsten Kandidatin, die ja realistische Chancen auf die Macht hat. Herbeigeführt wurde sie mit den Mitteln der Demokratie. in der Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit und in der Partei und nicht etwa mit Gewalt. Gerade jetzt wäre es an der Zeit, solche Errungenschaften enthusiastischer zu feiern. Die unscheinbaren Verfahren der Demokratie, all die Regeln und Konventionen, die Staatsgewalt zivilisieren, damit sind nicht nur die Machtwechsel gemeint, sondern beispielsweise auch die vielen Kompromisse, ohne die eine solche politische Kultur nicht überleben kann. Vieles, was Demokratien so stark und lebenswert macht, wird viel zu oft als selbstverständlich hingenommen. Sie zu verteidigen, das demokratische Selbstwertgefühl zu stärken, hieße auch, gerade an diesen vermeintlichen unscheinbaren Stellen lauter und klarer zu rufen. Bravo. Platz fürs Aber bliebe dann noch genug. Das ist mein gewählter Eröffnungsartikel aus der Zeit. Ich finde ihn in der Debatte rund um wer, wie, was einen der wenigen Artikel, die sich auf etwas konzentrieren, auf das sich sonst niemand konzentriert, nämlich auf die Art und Weise, dass das überhaupt noch passiert. Denn einer der Kandidaten der nächsten Präsidentschaftswahl, also der folgenden Präsidentschaftswahl, und damit meine ich Donald Trump, arbeitet in seiner Rhetorik und in seiner Art und Weise und Bestrebung darauf hinaus, dass das zukünftig in den Staaten nicht mehr so sein wird. Das aus der Zeit. Nach dem Rückzug von US-Präsident Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf erhält seine Stellvertreterin Harris breite Unterstützung aus der Demokratischen Partei. Die Vorsitzenden der Demokraten aller US-Bundesstaaten stellen sich geschlossen hinter Kamala Harris als neuen Präsidentschaftskandidatin. Sie habe sich als Führungspersönlichkeit in vielen Bereichen gewährt, teilte der Präsident der Vereinigung der Demokratischen Parteikomitees Martin mit. Auch der Governor von Kalifornien, Newsom, sprach sich für Harris aus. Auf Social Media schrieb er, wenn unsere Demokratie auf dem Spiel stehe, sei niemand besser geeignet als Kamala Harris. Sich der dunklen Vision von Donald Trump entgegenzustellen und unser Land in eine gesündere Richtung zu führen. Newsom wurde zuvor ebenfalls als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten gehandelt. Vom linken Flügel der Partei bekam Harris Unterstützung von den Abgeordneten Ocasio-Cortez, AOC, auch Konkurrenz von der einflussreichen Gouverneurin von Michigan, Whitmer, muss die Vizepräsidentin nach deren Verzicht nicht fürchten. Der ehemalige Präsident Barack Obama sprach dagegen nur von der Zuversicht, dass ein herausfordernder Kandidat gefunden werde. In seiner Stellungnahme verlor er kein Wort über Harris. Zuvor habe Harris betont, sie habe die Absicht, sich die Nominierung zu verdienen und zu gewinnen. Sie werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Demokratische Partei und die Nation zu vereinen, um Trump zu besiegen, sagte die 59-Jährige. Oh, how the tables have turned. Der alte Mann wird von einer, sagen wir mal, deutlich jüngeren Frau ersetzt. Und auf einmal wird aus dem 81-jährigen senilen Rentner eine 59-jährige Staatsanwältin, die in ihrer Zeit schon das ein oder andere Mal mit Sexualstraftätern zu tun hatte. Das sollte Donald Trump zu denken geben, der 78 Jahre ist. US-Präsident Biden hatte seinen Rückzug als Kandidat für die diesjährige Wahl bekannt gegeben. Er war wegen seines Alters und seines mentalen Zustands auch in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck geraten. In 4 Wochen halten die Demokraten den Nominierungsparteitag in Chicago ab. Harris müsste mehr als die Hälfte aller Delegierungsstimmen bekommen, um als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt zu werden. Das aus dem Deutschlandfunk. Harmonie in Zeiten des Hasses. Mit Kamala Harris könnte die Demokraten zur Partei für alle Amerikaner werden. Eine Rolle, die nun auch die Republikanischen anstreben. Über die Rückkehr einer alten politischen Idee. Ausgerechnet der Hardliner und Gestaltwandler J.D. Vance brachte die Idee von einer Partei als Big Tent in seiner Antrittsrede vergangene Woche ins Spiel. Zitat, wir haben ein großes Zelt in dieser Partei, von der nationalen Sicherheit bis zur Wirtschaftspolitik, sagte er. Das war eines dieser historischen Leckerlis, die in der Rhetorik amerikanischer Wahlkämpfe das kollektive Bewusstsein aus dem Sumpf der Tagespolitik in die Stratosphäre der Geschichte gemacht wird. Vance ist nicht der Einzige, der davon träumt. Auch bei den Demokraten geistert die Idee nun doch das Chaos der Neuorganisation nach Bidens Rückzug aus dem Rennen ums Präsidentenamt. Seine Vizepräsidentin Kamala Harris ist noch keineswegs zu seiner Nachfolgerin im Wahlkampf bestimmt worden. Aber sie wäre durchaus die Personifizierung der Idee. Der deutsche Politologe Otte Kirchhammer etabliert das Konzept des großen Zeltes Mitte der 60er Jahre im Exil an der New Yorker Columbia University als wissenschaftliches Kriterium. Volkspartei und Catch-all-Party waren seine Synonyme. Wobei das Konzept sehr viel älter ist als der Begriff. War die Nation nicht schon bei ihrer Gründung das große Zelt, in dem sich alle wiederfinden sollten, die in ihrer Heimat keinen Platz mehr fanden? Oder, wie es Emma Lazarus in ihrem Gedicht formulierte, das im Sockel der Freiheitsstatue angebracht ist, Zitat, gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die sich danach sehen, frei zu atmen. Der Begriff von der Partei als Big Tent entwickelte sich in Amerika in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als Franklin Delano Roosevelt die Nation im New Deal vereinte, der sie aus der Wirtschaftskrise führte und so etwas wie einen Sozialstaat etablierte. Alters- und Gesundheitsversorgung, Arbeitsplatzbeschaffung, Stabilisierung des Finanzwesens, Stärkung der Gewerkschaften, Arbeiterrechte von Mindestlohn bis hin zu festen Arbeitszeiten waren keine hehren Ideale, sondern konkrete Maßnahmen. Ja, Amerika. Damit wird gerade ein vergangenes Amerika beschrieben. Das große Zelt der Demokraten verbesserte das Leben von Millionen und bildete die Grundlage für das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg in Übersee. Die Demokratisierung des Wohlstands wurde zum Goldstandard der Politik, der so lange galt, bis sich die Republikaner dran machten, den Einfluss der Bundesregierung in Washington wieder einzuhegen, weil er nicht zu ihrem Freiheitsbegriff passte. Richard Nixon hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Strukturen wieder umzudrehen. Nach einem Dritteljahrhundert, in dem die Macht vom Volk und den Bundesstaat nach Washington floss, ist es an der Zeit für einen neuen Föderalismus in der Macht, Mittel und Verantwortung von Washington zu den Bundesstaaten und zum Volk zu fließen. Oder vereinfacht gesagt, nicht der Staat soll für die Bürger sorgen, sondern die Bürger für sich selbst. Funktioniert gut. Ronald Reagan vereinte die Wählerschaft dann in den 80er Jahren in einer Big Ten-Partei der Republikaner, die auf Basis dieser Befreiung gegen die vermeintlichen Übergriffe der Macht in Washington kämpften. Was so lange funktionierte, solange es allen gut ging. Schnell Vorlauf ins 21. Jahrhundert. Wirtschaftliche Ungleichheit und Kulturkämpfe haben die Nation gespalten, angetrieben von dem Diskurs-Turbolader der sozialen Medien. George W. Bush hatte das Fundament gelegt. Mobilisierung statt Überzeugung. Das war seine Wahlkampfstrategie, die nach den Anschlägen des 11. September 2001 in seinem Credo gipfelten. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das konnten Demokraten sein, progressive, arme Einwanderer, Minderheiten oder auch Europa. Aus dem großen Zelt wurde eine Trutzburg, aus der alle ausgeschlossen wurden, die nicht mit dem Wir und die anderen Schema der Demagogie unterordnen wollten. Und dann kam Donald Trump, der Meister der Spaltung, der Feindbilder, der Hetze. Joe Biden war sein Antipode, ein kleinster gemeinsamer Nenner mit einer langen Geschichte der maßvollen Politik, bis ihn das Alter einholte. Ob Kamala Harris die Kraft hat, so ein großes Zelt aufzuspannen, weiß man nicht. Die Voraussetzung hätte sie. Eine Karriere als Staatsanwältin, Erfahrung als Senatorin und Vizepräsidentin, als Frau von 59 Jahren mit familiären Wurzeln in Einwanderfamilien aus Indien und Jamaika, verkörpert sie das Amerika der Gegenwart, in dem die Männer, die Alten, die Wasps, also die weißen angelsächsischer Protestanten, die bisher so viele Machtpositionen besetzten, sich so deutlich zu Auslaufmodellen wandeln. Bei den großen Themen behält sie die Vernunft im Blick. Klima, Abtreibungsrechte, Gaza sind für sie nicht nur Chiffren der Rhetorik, sondern echte Anliegen. Sie hat ein deutliches Profil als Antirassistin. Ihre Wirtschaftspolitik will den Mittelstand fördern. Die Einwanderung möchte sie nicht an der Grenze, sondern mit Hilfe in den Ursprungsländern regulieren. Das sind alles auch Werte, auf die sich die jüngere Wählerschaft einigen kann, die sich im Wahlkampf der beiden Alten nicht mehr wiederfand. Allerdings haben ausgerechnet die Republikaner unter Trump jetzt auf ihrem Parteikonvent signalisiert, dass sie das große Zelt selbst aufspannen wollen. Gleich nach dem Attentatversuch in Pennsylvania gelobte Trump, er wolle das Volk nun einen. Er werde ein Präsident für alle. Was er da als Läuterung verkauft, war allerdings schon vorbereitet. Selten war ein Parteitag der Republikaner so ein offenes Forum, auch für einige Menschen, die man bisher nicht auf dieser Seite des bipolaren Spektrums der amerikanischen Politik verortet hätte. Allein der Auftritt der Präsidenten der größten amerikanischen Einzelgewerkschaft, Teamster Union, Sean O'Brien, galt als historisch. Es war die erste Rede eines Gewerkschaftsführers auf einem Parteikonvent der Republikaner. Er kritisierte danach dann auch die Gier der Konzerne, forderte eine Stärkung der Arbeiterrechte und Gewerkschaften. Ja, auf einem republikanischen Präsidenten RNC. Insane. O'Brien flankiert mit seinem Auftritt perfekt die Rede von J.D. Vance, der sich mit Leidenschaft zu seinen Wurzeln in der Arbeiterklasse bekannte. Jetzt geht es nicht um mich, sagt er. Es geht um die Autoarbeiter in Michigan, die sich fragen, warum unbedarfte Politiker ihre Arbeitsplätze vernichten. Es geht um den Fabrikarbeiter in Wisconsin, der stolz auf das amerikanische Handwerk ist. Es geht um die Arbeiter im Energiesektor in Pennsylvania, Ohio, die nicht verstehen, warum Joe Biden bereit ist, die Energie von Diktatoren aus der ganzen Welt zu kaufen, wenn er sie seinen eigenen Bürgern kaufen kann. Direkt hier in seinem eigenen Land. J.D. Vance ist übrigens der Politiker, der 2018 Donald Trump als neuen Hitler bezeichnet hatte.
Ja.
Ja. Opportunisten halt. Aber vielleicht wurde es ja bewundernd gemeint. US-Republikaner sprechen von Betrug und attackieren Harris. Im US-Wahlkampf haben die Republikaner mit Attacken gegen die mögliche demokratische Präsidentschaftskandidatin begonnen und kritisieren den Amtsinhaber Biden. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump schrieb in seinem eigenen Online-Dienst, sein eigenes Wahlkampfteam habe Zeit und Geld in den Wettstreit gegen Biden investiert. Für diesen Betrug an den Republikanern sei eine Entschädigung von seitens der Demokraten fällig. Der 78-jährige Ex-Präsident sprach Biden zudem die Befähigung ab, die noch verbleibende Amtszeit im Weißen Haus zu verbringen. Der 81-Jährige sei nicht geeignet für das Amt des Präsidenten. Und er ist sicherlich nicht geeignet, um das Amt weiter auszuüben, schrieb Trump. Auch andere führende Republikaner erklären, Bidens körperliche und geistige Fitness reiche nicht aus, um bis zur Wahl zu regieren. So forderte etwa der Sprecher des Repräsentantenhauses Johnson den unverzüglichen Rücktritt Bidens. Etwas mehr als 100 Tage vor der Wahl haben die demokratischen Parteien ihren Kandidaten vom Stimmzettel gestrichen. Damit haben sie die Stimmen von mehr als 14 Millionen Amerikanern negiert und in der parteiinternen Vorwahlen für Biden gestimmt hätten. Zugleich bezeichnete er die mögliche Ersatzkandidatin Vizepräsident Harris als schadenfrohe Komplizin, die für die katastrophalen politischen Fehlschläge der Biden-Regierung mitverantwortlich sei. Ähnlich äußerte sich die Vizekandidatin der Republikaner, Vance. Joe Biden war der schlechteste Präsident meines Lebens und Kamala Harris hat ihn auf Schritt und Tritt begleitet. Das ist J.D. Vance, der Donald Trump mit Hitler verglichen hat übrigens. Darüber hinaus habe sie fast 4 Jahre lang über Bidens geistige Fähigkeiten gelogen, behauptete Trump. Running Mate, das republikanische Duo, sei bereit, Amerika zu retten. Egal, wer an der Spitze der Demokraten stehe. Angesichts schlechter Umfragewerten für Biden, besonders nach dessen schwacher Leistung in einer TV-Debatte Ende Juni, dürften die Republikaner gehofft haben, am 5. November leichtes Spiel zu haben. Nun werden die Karten im Wahlkampf neu gemischt. Die Demokraten brauchen kurz vor der Ziellinie eine Ersatzkandidatin. Biden hatte Harris dafür vorgeschlagen. Die Entscheidung über eine Kandidatur der 59-Jährigen liegt bei den Delegierten der Demokraten aus allen Bundesstaaten. Die Lügenmaschine läuft wieder heiß. Nach dem Rückzug von US-Präsident Biden gilt die Kandidatur seiner bisherigen Vize-Harris als sehr wahrscheinlich. Dadurch rückt die Demokratin wieder stärker in den Fokus von Desinformation. Heute ist heute und gestern war heute gestern. Morgen wird heute morgen sein. Also lebe heute, damit die Zukunft heute sein wird, wie die Vergangenheit heute, wie sie morgen ist. Ein Video mit diesen wirren Worten von der US-Präsidentin Kamala Harris wird seit gestern wieder viel geteilt. Dabei ist das gar nicht echt. Denn das Video wurde manipuliert. Das Originalvideo stammt von einer Rede Harris bei einer politischen Veranstaltung zu retroproduktiven Rechten an der Howard University in Washington D.C. im vergangenen Jahr. Das Transkript ist ebenfalls noch online. Die oben zitierte Passage kommt darin nicht vor. Auch im Originalvideo ist sie nicht zu sehen. Wie die britische Faktencheckseite Full Fact schreibt, wurde die Tonspur des Videos ersetzt. Zudem sei möglicherweise auch künstliche Intelligenz eingesetzt worden, um die gefälschten Ton mit ihrer Mundbewegung zu synchronisieren. Das Video und weitere Falschbehauptungen verbreiten sich seit der Bekanntgabe von Joe Bidens Verzicht auf die Kandidatur zur US-Wahl und der mit wahrscheinlichen Nachfolge durch Harris wieder rasant. Auch die Herkunft von Harris wird immer wieder fälschlicherweise von politischen Gegnern und Verschwörungsideologen angezweifelt. Ähnlich wie bereits beim früheren, na, wem wurde das gemacht? Nach dem Geburtsurkunde gefragt? Barack Obama. So wird behauptet, sie dürfe gar nicht für das Präsidentenamt kandidieren, denn nur sogenannte Natural-Born Citizens dürfen US-Präsident werden. Bereits vor der vergangenen US-Wahl wurde diese Verschwörungserzählung von Trump-Anhängern und auch dem damaligen US-Präsidenten und heutigen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump selbst verbreitet. Dabei wurde Harris in Oakland im Bundesstaat Kalifornien geboren. Sie darf daher auch für das Präsidentenamt kandidieren. Dass ihr Vater aus Jamaika und ihre Mutter aus Indien stammt, spielt dabei vollkommen keine Rolle. Auch zum Thema Corona wurden wieder Falschbehauptungen über Harris aufgestellt. So heißt es immer wieder, Harris sei gar nicht gegen Covid-19 geimpft worden. Als vermeintlichen Beweisvideo dienen vor der Impfung von Harris, in denen auf die Spitze herangezoomt wird mit der Behauptung, es sei keine Nadel zu sehen. Allerdings liegt das eher an der schlechten Videoqualität der verbreiteten Clips, bei denen so etwas Dünnes wie eine Nadel der Spitze nicht zu erkennen ist. Auf Bildern von Nachrichtenagenturen ist hingegen deutlich zu erkennen, dass es sich um eine richtige Spritze handelt. Bruder, die Leute, ne? Auch ein manipuliertes Bild wurde verbreitet. Auf dem Harris neben, ne? Wem? Bester Freund von Donald Trump. Auch gerade ein bisschen in den Medien oder ein bisschen zu wenig in den Medien. Jeffrey Epstein zu sehen ist. Epstein war im Juli 2019 festgenommen worden. Der bis in die höchsten Kreise vernetzte Geschäftsmann soll gegenüber zahlreichen auch minderjährigen Mädchen sierte Gewalt ausgeübt und die Betroffenen auch anderen Männern zugeführt haben. Männern wie Donald Trump zum Beispiel. Rund einen Monat nach der Festnahme wurde Epstein im Alter von 66 Jahren tot in seiner Zelle gefunden. Offiziellen Angaben zufolge nahm er sich das Leben. Das Foto, das Harris neben Epstein zeigt, wurde jedoch bearbeitet. Mit einer Bildrückwärtssuche ist das Original zu Fotos zu finden, das Harris mit ihrem Mann Douglas Emhoff zeigt. Dass Harris besonders im Fokus von Desinformation steht, wurde in den USA bereits in der vergangenen Wahl thematisiert. So wurden in einer Studie mehr als 300.000 Posts in den sozialen Netzwerken gegen 13 Politikerinnen von den US-Wahlen untersucht. In mehr als drei Viertel dieser Posts wurde Harris angegriffen. In der Studie heißt es dazu: Es zeigt sich, dass viele der Angriffe Desinformation, die Harris entgegengeschleudert wurden, sich mit denen von Barack Obama und Michelle Obama decken. Dass sie aufgrund ihrer Abstimmung nicht genügend schwarz oder indisch seien, dass sie nicht legal als Vizepräsidenten dienen könne, weil ihre Eltern Einwanderer seien, dass sie sich nach oben geschlafen habe, dass sie einen geheimen Plan habe, um Biden die Macht zu entreißen und, vielleicht am abwegigsten, das ist kein Joke, dass sie insgeheim ein Mann sei. Macht euch auf einen der schmutzigsten Wahlkämpfe und politischen Veranstaltungen gefasst, die ihr euch vorstellen könnt. Das wird unheimlich ekelhaft. Die Republikaner, angefeuert von ihrem christofaschistischen Superdemagogen Donald Trump, werden damit noch aufdrehen. Absolute Freakshow. Wer das Staffelfinale von The Boys gesehen hat, wird sich denken, boah, das passt ja gut ins Bild. Und damit möchte ich die Nachrichten beenden.